Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Hier im ÖAMTC-Podcast Was uns bewegt dreht sich alles um die Zukunft der Mobilität. Wir sprechen immer wieder über Assistenzsysteme, die ein automatisiertes Fahren ermöglichen. Und auch vom vollautonomen Fahren ist hier öfters die Rede. Auch heute geht es um diesen Themenkreis, aber doch anders. Wir beschäftigen uns mit der Interaktion zwischen Mensch und Auto, weil eben auch Teil-, hoch- und vollautomatisiertes Fahren erfordert weiterhin einen Menschen am Steuer. Und mit zunehmendem Automatisierungsgrad muss auch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine neu durchdacht werden. Damit hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und an diesen Themen forscht Frederik Diederichs am Fraunhofer Institut in Karlsruhe. Er koordiniert ein Projekt zur Interaktion beim automatisierten Fahren. Und weil das ein so interdisziplinäres Feld ist, sind 10 Partner mit an Bord. Alle aus der Automobil- und Zulieferindustrie und auch eine Reihe mittelständischer Unternehmen und Universitäten sind mit dabei. Frederik Diederichs, herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Sie schreiben für das Fraunhofer Institut einen Blog und dort nennen Sie sich Maschinenversteher und Fahrsimulant. Sie sagen, Sie erforschen, wie Assistenzsysteme und Anzeigen im Auto in Zukunft aussehen müssen, damit wir Menschen diese Interaktionen positiv erleben und damit positive Auswirkungen auf das Fahrverhalten entstehen. Sie betonen aber auch, Spaß in der Mobilität ist wichtig. Aber ist das nicht ein Gegensatz? Automatisiertes Fahren und Spaß, selbst das Steuer in der Hand zu haben?
Ja, danke für die Frage. Also vielleicht nochmal auf das Thema Maschinenversteher. Interessanterweise habe ich mal Psychologie studiert.
Also sind Sie Menschenversteher eigentlich?
Ja, genau. Ich arbeite allerdings fast ausschließlich mit Ingenieuren und Informatikern zusammen und vertrete in dieser Konstellation in der Regel, also bin ich der Anwalt der Nutzenden, vertrete da den Menschen, muss aber auch die Maschinen insofern verstehen, wie wir die anpassen können, damit sich die Maschine den menschlichen Bedürfnissen anpasst und möglichst wenig der Mensch sich an die Maschine und die Technik anpassen muss. Daher kommt diese Beschreibung ein bisschen plakativ. Genau, ja, der Spaß an der Mobilität ist natürlich klassisch definiert über die Freude am Fahren. Aber das Fahren an sich macht auch nicht immer Spaß. Und gerade die monotonen oder anstrengenden oder überfordernden Streckenabschnitte sollen in Zukunft automatisiert werden, bis hin zu noch stärkeren Automatisierung, um den Menschen zu entlasten erstmal und vor allem auch um die Sicherheit zu steigern. Und natürlich hoffen wir alle, dass wir in der Zeit der Automatisierung die Zeit dann auch gewinnbringend nutzen können oder mit Freude nutzen können. Und dazu gehört die Interaktion mit dem Fahrzeug an erster Stelle.
Das Projekt, das Sie koordinieren, das hat einen gamifizierten Namen, Kali. Das K steht für KI, also künstliche Intelligenz. Das AR für Adaptive Response, also angepasstes Verhalten, und das LI in Kali für levelkonforme Interaktion. Also gut, dass wir Abkürzungen haben. Das klingt nämlich wissenschaftlich. Woran arbeiten Sie konkret? Worum geht es da?
Also die Forschungsprojekte bekommen alle auch einen plakativen Namen, der den Inhalt möglichst gut darstellt. In diesem Fall ein dreijähriges Forschungsprojekt, Forschungs- bis Entwicklungsprojekt, muss man auch sagen. Also das ist nicht reine Forschung. Wir gehen schon ganz klar auch in die Richtung, dass das ins Auto kommen soll. Und das Kali-Projekt beschäftigt sich grundsätzlich mit der Interaktion zwischen Mensch und KI im Fahrzeug der Zukunft. Weil die Fahrzeuge der Zukunft und die Interaktion mit Technik massiv KI-getrieben werden wird. Man sieht es jetzt seit ein paar Jahren mit ChatGPT, es ist in aller Munde. Und so wird die Interaktion mit Handys und auch mit Fahrzeugen sehr stark sich ändern in der Zukunft. Und natürlich müssen wir da forschungsseitig und entwicklungsseitig vorne mit dabei sein. Ich kann noch mal kurz sagen, wofür die Buchstaben stehen. Das K von Kali steht für künstliche Intelligenz. Die steht als Schlüsseltechnologie im Zentrum dieser Forschung. Adaptiv soll unsere Interaktion sein für die oder auf die individuellen Eigenschaften der Nutzer, aber auch auf deren Zustände, ob sie gestresst sind oder entspannt sind, was sie vom Fahrzeug erwarten, also auch Intentionserkennung spielt da eine Rolle. Und responsiv müssen unsere Interaktionen sein auf die Fahrsituation. Fahren wir auf der Autobahn, ist viel Verkehr, es ist sehr komplex und natürlich in dem Fall speziell auf das Automationslevel. Denn wir werden in Zukunft verschiedene Automationslevel, Unterstützungsstufen im Fahrzeug haben. Und um die sicher zu betreiben und dem Fahrer möglichst viel Mehrwert zu generieren durch die Automatisierung, ist es immer wichtig, dass die Fahrenden immer klar haben, welche Automationsunterstützung jetzt aktiv ist und die dann auch nutzen. Also wenn ich was zu lesen habe, dann kann ich das in gewissen Automationsstufen eben machen, wenn ich mir stets klar ist, in welcher Automationsstufe ich jetzt bin und wie lange die auch noch anhält. Und genau, dann ist es die Interaktion hinten und das Levelkonforme fokussiert, dass wir für jedes Automationslevel, für jede Unterstützungsstufe eine eigene Interaktion designen, die dann auch, wir sagen, die Mode Awareness herstellt, also das Bewusstsein herstellt, wie viel Unterstützung das Fahrzeug gerade liefert und wie viel man selber machen muss. Das soll durch die Interaktion kontinuierlich auch klar sein und es sollen auch die Freiheitsgrade kommuniziert werden, die man in dem Automationslevel jeweils hat oder dann auch nicht hat, wenn die Automation ein niedriges Level hat.
Sie haben von verschiedenen Levels gesprochen, also Ausprägungsstufen im automatisierten Fahren. Das heißt, es gibt nicht nur das Fahrzeug, das völlig manuell gesteuert wird, ohne Servolenkung und allem und dann das Robotaxi, sondern es gibt ganz viele Ausprägungsstufen dazwischen. Von welchen Leveln spricht man denn da?
Ja, die Fahrzeuge bekommen immer mehr Assistenzsysteme und seit etwa 10 Jahren auch sogenannte Automatisierungsfunktionen. Und eine gängige Definition der Level, die auch tatsächlich im Verkaufsmarketing verwendet wird, ist die SAE-Definition, die davon 6 Stufen der Automatisierung spricht. Ist ein bisschen irreführend, dass es dann Level 1, 2, 3, 4, 5 gibt und ein Level 0. Damit sind es dann 6. Und das Level 0 der Automatisierung ist 0 Unterstützung beim Fahren. Das Level 1 ist ein Assistenzsystem, was die Geschwindigkeit hält. Der Tempomat, längst alles eingeführt in fast allen Fahrzeugen. Das Level 2 ist jetzt in Serie relativ verbreitet. Da hält das Fahrzeug die Spur und die Geschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Aber wir sprechen von der Nutzerrolle. Der Fahrer muss hier immer höchst aufmerksam sein und muss sofort eingreifen. Also es gibt keine Möglichkeit, sich mehr abzulenken, als das im manuellen Fahren der Fall sei. Und darauf aufbauen vom Fahrgefühl vielleicht ähnlich folgt dann das Level 3. Hier passt das Auto aber auf und meldet sich das Auto, wenn irgendwie ein Eingriff vom Fahrer notwendig wäre. Das heißt, die Nutzerrolle erlaubt hier viel mehr Freiheiten. Ich darf mich ablenken, ich darf zum Handy greifen und muss bereit sein, das Fahrzeug zu übernehmen. In der Regel, abhängig vom Fahrzeughersteller, innerhalb von 10 Sekunden bekomme ich also eine Vorwarnung vom Fahrzeug. Das haben jetzt erste Hersteller auf der Straße in den Nobelfahrzeugen. Und wir forschen natürlich dann auch am sogenannten Level 4. Das garantiert eine gewisse Zeit, dass der Fahrer nicht eingreifen muss. Da bekommt man vorher die Information, wie lange man jetzt als Fahrer nicht verfügbar sein muss. Irgendwann muss man aber dann auch wieder übernehmen. Das heißt, man kann sich jetzt zum Beispiel nicht betrinken beim Fahren. Und wir erforschen gerade, ob es erlaubt sein kann, dann zu schlafen. Weil viele Fahrer sind nach dem Aufwachen dann etwas groggy und benommen. Das ist ein typisches Phänomen. Und das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man dann vom Fahrer erwartet, dass er irgendwann auch wieder weiterfährt, dass er da fahrtüchtig ist. Und Level 5 ist dann tatsächlich ganz ohne Fahraufgaben. In dem Kali-Projekt beschäftigen wir uns vor allem mit den Leveln 2, 3 und 4. Das heißt, das assistierte Fahren, wo Fahrer höchste Aufmerksamkeit noch dem Verkehr und dem Fahrzeug schenken müssen. Dem Level 3, wo diese Aufmerksamkeit nur auf Zuruf bereitgestellt werden muss vom Fahrer. Und dem Level 4, wo wir uns darauf vorbereiten, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder fahrbereit sind. Und damit es hier nicht zu Verwechslungen kommt bei der Nutzerschaft, ist es eben wichtig, das kontinuierlich zu kommunizieren. Und andererseits ist es aber auch wichtig, dass man zum Beispiel die Vorteile vom Level 4 dann auch nutzt und nicht denkt, oh, ich muss die ganze Zeit auf die Straße gucken, sondern dann das Level 4 nutzt, um sich zu entspannen oder mal die E-Mail zu schreiben, oder Sachen zu machen, die man halt im Level 3 oder 2 dann auch später eine gewisse Zeit nicht mehr machen kann.
In welchem Level findet Ihr Forschungsprojekt statt? Welche Spannbreite haben wir da?
Das Kali-Projekt beschäftigt sich noch mit dem Level 2 der Automatisierung, bei dem der Fahrer die ganze Zeit höchst aufmerksam sein muss. Das heißt, das müssen wir auch sicherstellen, dass es hier nicht die Verwechslung gibt. Fahrer denken, sie sind im Level 3 und lenken sich ab. Und das Level 3 und das Level 4 sind auch Bestandteil des Projekts und insbesondere eben die Sicherstellung, dass die Fahrenden wissen, in welchem Level sie sich aktuell befinden, weil die Fahrzeuge können ja nicht entweder Level 4 oder nichts, sondern die werden nach und nach alle Level beherrschen. Je nach Fahrsituation ist dann Level 2 verfügbar, vielleicht Level 3 und auf bestimmten Autobahnstrecken dann irgendwann auch mal Level 4 für eine Viertelstunde. Und da müssen die Fahrer natürlich wissen, woran sie gerade sind.
Sprechen wir konkreter über die Schnittstelle, über diese Interaktion zwischen Mensch, Maschine, Mensch und Fahrzeug. Welche Interaktionen können das sein? Welche Hinweise kann ich als Fahrer vom Fahrzeug bekommen?
Moderne Fahrzeuge haben im Moment das Problem, dass viele Sicherheitssysteme vorgeschrieben wurden, sehr ambitioniert, was ja auch sehr begrüßenswert ist und viele Unfälle vermeidet. Aber dadurch kommt es zu vielen Fehlwarnungen und es wird sich zu Recht beklagt, dass Fahrzeuge viel zu häufig piepsen. Das heißt, ein Anspruch natürlich, den wir haben, ist, diese Fehlwarnungsquote zu reduzieren, indem wir ein Abbild haben, natürlich, wie die Umfelderfassung ist. Das ist nicht so sehr Teil des Forschungsprojekts Kali, aber vor allem auch ein Abbild haben, wie die Aufmerksamkeitsstufe des Fahrenden ist. Ein Beispiel ist, dass eine Kollisionswarnung jetzt relativ früh erfolgt, wenn man den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu gering hält. Wenn die Assistenzsysteme aber sehen, dass der Fahrer höchst aufmerksam ist und das Fahrzeug im Blick hat und den Fuß auf der Bremse, dann kann man solche Warnungen auch mal noch ein bisschen verzögern. Und dadurch, dass man die verzögert, werden die manchmal auch überflüssig. Also wenn man eh schon bremsbereit ist. Das heißt, das ist auch ein großes Thema, diese Nutzerakzeptanz und die sogenannte User Experience, das Erleben im Fahrzeug auch wieder zu verbessern. Ein zweiter großer Punkt ist, dass natürlich durch Sprachbots und diese generative künstliche Intelligenz auch ganz neue Interaktionsformen kommen. Die sprachliche Interaktion wird viel besser. Wir forschen im Kali-Projekt daran, wann der richtige Moment ist, um proaktiv seitens des Fahrzeugs mit den Nutzern zu kommunizieren. Das ist natürlich nicht der richtige Moment, wenn die gerade im Gespräch sind. Kennt jeder, wenn das Navi reinplappert. Aber es gibt natürlich auch bessere und schlechtere Momente, die wir versuchen zu erkennen. Und genau, das Dritte bei der generativen künstlichen Intelligenz ist, dass die auch sehr gut entscheiden kann, was eine gute Kommunikationsmöglichkeit ist. Ist es ein Piepston? Ist es eine Sprachmessage, weil ich vielleicht alleine im Auto sitze? Ist es eine Vibration, weil ich mit anderen Leuten im Auto sitze und gar nicht will, dass diese Informationen es alle bekommen? Ist das ein visuelles Icon oder wir arbeiten mit Lichtbändern, die in den modernen Fahrzeugen überall verbaut sind? Und da kann die KI auch entscheiden, situativ, was hier die angemessenste Kommunikationsform ist. Und das Besondere am Kali-Projekt ist, dass wir nicht algorithmengesteuert vorgehen und sagen, in der Situation und wenn das ist, dann kommt ein Icon, sondern dass wir ad hoc in jeder Situation durch die künstliche Intelligenz entscheiden lassen, was jetzt die beste Interaktionsform ist. Das heißt, wir können auch lernen und auf Nutzerpräferenzen eingehen, wenn mehr Informationen über den Nutzer bekannt sind, wenn ein genaueres Abbild vom Innenraum oder auch vom Außenraum bessere Informationen vorliegen, können wir andere Entscheidungen treffen, als wenn die Situation und die Interpretation unsicher ist. Und das erfordert natürlich auch ein ganz neues Denken vom Nutzer her. Das ist auch ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Heute wollen wir noch sehr verlässliche Interaktionen, die immer gleich funktionieren. Das sieht man aber schon, wenn man mit ChatGPT arbeitet und mit künstlicher Intelligenz, dass sich diese Nutzungsart ändert und viel mehr Vorschläge gemacht werden, aus denen man dann das möglichst passendste für sich auswählt. Und das adressieren wir natürlich, weil wir ein Forschungsprojekt sind und für einen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren in die Zukunft angucken, müssen wir natürlich vorhersehen, wie die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in 5 bis 10 Jahren standardmäßig ist. Gleichzeitig entwickeln wir für die neuesten Fahrzeuge dann. Ne? Das heißt, wenn die 2030 auf den Markt kommen, dann müssen die ja auch noch eine ganze Zeit lang aktuell sein. Niemand will dann was kaufen, was dann, ja, was man sich privat mit dem Smartphone nicht mehr kaufen würde, weil das einfach veraltet ist.
Mhm. Aber das klingt, als würde das Fahrzeug mit mir anders interagieren, als wenn zum Beispiel Sie in meinem Fahrzeug ein Stück fahren würden. Vielleicht wie früher die Memory-Sitzfunktion mit 2, 3 verschiedenen Einstellungen, wo ich meine Sitzeinstellung speichern kann. Unterscheidet das Fahrzeug dann in diesem Sinne auch, wer hinterm Steuer sitzt und weiß zum Beispiel, aha, das ist vielleicht die Person, die reagiert etwas langsamer, das ist diese Person, die hat immer nur eine Hand am Lenkrad, also wie granular geht das hinunter? Das bringt mich nämlich auch zum Thema Ablenkung. Sie haben erwähnt, wenn der Fuß am Pedal ist, dann wäre das ein Indiz dafür, dass ich präsent bin, aber ich kann mir gut vorstellen, auch abgelenkt zu sein und meinen Fuß einfach nur am Bremspedal abzustützen. Also zusammengefasst die Frage, wie individuell wird das System?
Das System soll sehr individuell werden und die künstliche Intelligenz unterscheidet dann nach Informationen, die sie dauerhaft speichert und einem Nutzerprofil zufügt, was auch sehr transparent vom Nutzer gepflegt werden kann. Die KI fragt auch manchmal nach, wie hättest du es denn lieber, wie hättest du es gern? Du kannst es später auch auf Anfrage ändern und ziemlich aktuellen Situationen und blickt dann vielleicht wenige Minuten in die Vergangenheit. Denn das Thema, ob man schnell oder langsam reagiert, liegt vielleicht gar nicht an der Person, sondern liegt an der Situation. Und die bessere Vorhersage, ob jemand schnell oder langsam reagieren wird, ist vielleicht, wenn ich die letzten paar Minuten anschaue, als wenn ich sage, die und die Person reagiert ansonsten im Durchschnitt ein bisschen langsamer. Das heißt, wir sprechen hier von einem hoch individualisierten System.
Aber ich könnte ja zum Beispiel einen schlechten Tag haben. Ich bin ein üblicherweise sorgfältiger Fahrer, aber heute vielleicht hatte ich eine Tropennacht hinter mir, wie das diesen Sommer sehr häufig passiert, und ich reagiere vielleicht heute ganz speziell etwas langsamer als üblicherweise.
Sie können sich das vorstellen wie so eine Interaktion mit ChatGPT. Der merkt sich die letzten so und so vielen Einträge, die man selber geschrieben hat und die er selber generiert hat, und kann darauf Bezug nehmen. Wir addieren darauf eben noch so ein Nutzerprofil, was dauerhaft aktiviert ist, und unterscheiden hier Sachen. Also das ist der Fahrer, die Fahrereigenschaft sozusagen, die relativ stabil ist, und der Fahrerzustand, der sich auch, ja, über kurze Zeit immer wieder anpassen kann.
Sprechen wir noch über das Thema Datenschutz. Da haben sicherlich viele jetzt ein großes Fragezeichen vor Augen, speziell wenn da viele Kameras im Fahrzeug sind, das Auto erkennt, wo mein Fuß ist, wo meine Hände sind, wo meine Augen sind, ist vielleicht auch irgendwann mit dem Smartphone verbunden, erkennt dann, was da noch so am Gerät passiert. Da sind wir in einer ganz großen Datenschutzthematik drin. Kann das nicht auch gegen mich verwendet werden?
Ist so. Daten können immer auch gegen Sie verwendet werden, insbesondere personenbezogene Daten. Deshalb gibt es in Europa sehr starke Schutzmechanismen, und wir nehmen das Thema aus 2 Hauptgründen extrem ernst, auch in der Forschung, denn wir brauchen Daten von Probanden, die uns Beispiele liefern, die unsere Systeme erproben, und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass die Probanden gerne zu uns kommen und auch wiederkommen. Das heißt, hier auch während der Durchführung des Projekts haben wir allerhöchste Standards, sowohl rechtlicherseits als auch technischerseits und organisatorischerseits. Aber andererseits denken wir natürlich auch an die Gesellschaft. Und da muss man sich natürlich fragen, will man lieber ein Produkt nutzen, was personenbezogene Daten verarbeitet, was aus europäischer Forschung und Entwicklung kommt oder aus anderen Ländern? Da kann man heute schon die Entscheidung treffen bei vielen Apps im App Store, und es wird auch getroffen. Und wir wollen die deutsche Automobilindustrie in dem Projekt unterstützen, da eben ein glaubhafter und verlässlicher Partner zu werden. Der Datenschutz technischerseits ist auch ein großes Thema. Gerade an unserem Fraunhofer-Institut arbeiten wir viel mit Kameras und haben eigene Projekte, wie man die Daten technisch schützt. Am Ende geht es an der Stelle dann um das Vertrauen der Nutzer, dass sie vertrauen, dass mit ihren Daten kein Schindluder getrieben wird. Und wenn das richtig gemacht wird, kann man das auch. Zumindest kann man es in europäischen Produkten dann mehr als in anderen Ländern. Wir sehen aber auch beim Handy, ja, das sind keine ursprünglich europäisch entwickelten Produkte, wie Daten gesammelt werden und auch Missbrauch getrieben wird. Und da ist unser Anspruch, besser zu sein. Aber wir sehen auch, wie die Verbreitung ist. Die Kamera ist heute im Handy das Wichtigste, die wichtigste Funktion. Die Nutzer wollen das. Niemand klebt die ab. Es gibt 5, 7 Kameras in den Handys. Das ist auch dem geschuldet, dass man mit den Kameras wahnsinnig viel tolle Sachen macht. Und wenn der Nutzen da ist, akzeptieren Nutzer auch, dass Daten verarbeitet werden. Man muss es halt richtig machen. Und wir sehen es so, als die ersten Kameras in die Handys kamen, habe ich zumindest den Nutzen der Kameras in einem Handy nicht verstanden. Gesagt, es ist doch ein Handy und Kamera ist nett, aber brauche ich nicht. Immer wenn ich in Firmen gegangen bin, musste ich die Kamera abkleben und so weiter. Heute ist die Kamera das wichtigste Teil vom Handy. Ja. Das iPhone, das neue iPhone wird beworben nur mit der Kamera, sonst hat sich ja nichts geändert. Und wir sehen eine Zukunft voraus, wo man mit den Kameras im Fahrzeug die Sicherheit massiv steigern kann, weil der menschliche Faktor, sagt man auf Deutsch, bei Unfällen immer noch eine Riesenrolle spielt. Und ich kann zwar mit passiven Systemen wie Airbag und Gurt viel vermeiden, aber eigentlich müsste ich viel früher anfangen, Unfälle zu vermeiden. Und dafür sind solche Kamerasysteme sehr gut geeignet. Also die Sicherheit wird massiv gesteigert. Aber wir können natürlich auch das Nutzererleben mit den Kameras deutlich steigern. Und zwar auch wahrscheinlich viel stärker, als wir uns das heute vorstellen können. Das war ja bei Handys auch so. Dann kamen die erstmal. Und mit der Zeit haben auch Drittentwickler wahnsinnig tolle Funktionen dazu entwickelt. Im Moment ziehen die Kameras in alle Serienfahrzeuge, neuen Serienfahrzeuge ein, um die Sicherheit sicherzustellen, sind auch gesetzlich quasi vorgeschrieben. Aber da wird jetzt sehr viel auch geforscht und entwickelt im Bereich, um die Interaktion im Fahrzeug zu verbessern. Und es drängen natürlich auch Wettbewerber auf den Markt, insbesondere aus Korea, USA und China, auch Japan. Und da müssen wir auch mit europäischen Produkten gegenhalten, natürlich auf höchstem Datenschutzstandard. Aber wenn nun mal das Produkt mehr Spaß macht und sicherer ist und einfach besser ist aus China und dafür gebe ich dann ein paar Daten nach China, dann werden auch deutsche Nutzer zu chinesischen Autos greifen, wenn die deutsche Automobilindustrie altbackene Ware versucht zu verkaufen. Das muss natürlich die deutsche Automobilindustrie auch berücksichtigen. Die Nutzer folgen dem Nutzererlebnis, der Sicherheit und der Qualität der Produkte.
Wie steht es denn um das Nutzungserlebnis, das Sie ansprechen, für alle Insassen im Fahrzeug? Wir sprechen über die Interaktion zwischen Fahrerin und Fahrer und dem Fahrzeug, aber da sitzen ja mehr Menschen im Auto manchmal. Und Sie haben dazwischen schon einen Punkt eingeworfen, vielleicht gibt es Informationen, die ich für mich behalten möchte oder die einfach das Klima, die Unterhaltung im Auto einfach stören würden und das Fahrzeug oder die KI im Fahrzeug passt die Informationen dann an, aber gibt es auch Dinge, die das Fahrzeug oder das System für ein vollbesetztes Fahrzeug mit zum Beispiel 5 Personen tun kann?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür, denn wir interessieren uns eigentlich seit 10 Jahren mindestens schon in der Forschung dafür, wie es eigentlich den anderen Insassen im Fahrzeug geht. Die sind oft vernachlässigt worden, aber jetzt im Zuge der Forschung an automatisiertem Fahren, wo auch Fahrende zeitweise zu Passagieren werden, rücken die anderen Insassen tatsächlich doch auch mehr wieder in den Fokus. Man sieht es bei manchen Fahrzeugen, die Beifahrer-Displays einbauen. Und jetzt plötzlich wird auch das Thema Reisekrankheit, Motion Sickness, adressiert von vielen Fahrzeugherstellern, wo natürlich hauptsächlich die Passagiere früher drunter gelitten haben. Und was jetzt ein großes Problem ist, wenn in Level 4 die Fahrenden zeitweise autonom fahren und dann lesen und dann wird ihnen schlecht, dann können sie nicht mehr so sicher weiterfahren. Und deswegen ist das Thema Motion Sickness Vermeidung an erster Stelle und vielleicht auch Reduzierung, wenn es zu spät ist, jetzt ein großes Thema und wird nicht nur für den Fahrer, sondern für alle Insassen betrachtet. Auch in dem Kali-Projekt, in dem wir sind, spielt es eine sehr große Rolle. Es ist ungefähr ein Drittel unserer Forschung, bezieht sich hier auf den Beifahrer und die anderen Insassen im Fahrzeug.
Spannend, was da alles noch auf uns zukommt. Frederik Diederichs, vielen, vielen Dank für die Einblicke und schöne Grüße nach Karlsruhe.
Ja, freut mich. Vielen Dank. Und es würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere Zuhörer dann in der Zukunft an das Interview erinnert, wenn er plötzlich in so einem Fahrzeug sitzt, was mit künstlicher Intelligenz ihn von vorne bis hinten verwöhnt.
Vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Episode. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und mehr über dieses Thema hören möchtet, in unseren aktuellen Folgen 70 und 73, da sprechen wir über Assistenzsysteme und automatisiertes Fahren nochmal im Detail. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal hier bei Was uns bewegt.